Wir sind jetzt im Krieg mehr oder weniger und zwar nach innen, gegen den politischen Gegner nach innen.
Es hat schon gar nicht mehr so ein eigenartiges Geschmäckle, wenn wir uns mit dem Gedanken anfreunden könnten, dass die Dinge, wie sie augenscheinlich einfach so passieren, nicht einfach nur passieren, sondern gemacht werden. Also hier Nancy Faeser, die hat es ja auch versucht und sie hat es mit ganz anderen Mitteln versucht. Sie hat den Laden erstmal dicht gemacht, hat sogar die rechtsextremen Stühle beschlagnahmen lassen. Herzlich willkommen zum Dachtheken-Duett mit André Lichtschlag und Martin Mocharski.
Er ist wieder da.
Ich bin wieder da, meine Damen und Herren, wenigstens teilweise. Ja, ich weiß nicht, vielleicht haben Sie es ja mitgekriegt, ich bin krankheitsbedingt in den letzten beiden Wochen ausgefallen. Ja, ich hatte tatsächlich eine Gürtelrose und die hat mich dann am Kopf erwischt, also im Gesicht. Das war keine schöne Sache. Ich war letzte Woche tatsächlich auch im Krankenhaus. Ich glaube, ich bin vor zwei Wochen am Donnerstag bin ich zum Hautarzt gegangen. Ich hatte hier
Am Donnerstag.
Ich hatte eigentlich noch fest vor, in die Redaktion zu kommen. Ja, ich hatte allerdings so einen Ausschlag hier genau beim ich glaube dritten Auge ist das, ne? Also womit man in die Zukunft gucken kann.
Seien Sie froh, dass unsere Kamera so unscharf ist.
Genau.
Wir wollen aufrüsten demnächst.
Genau.
Nehmen auch Spenden entgegen, um besser aufzurüsten.
Ja, das kommt alles.
Unterstützen Sie uns jetzt, aber wir werden aufrüsten. Aber momentan haben Sie noch Glück. Solange du Ausschlag auf der Haut hast, sollte die alte Kamera noch benutzt werden.
Ja, es ist aber mittlerweile wieder zurückgegangen. Was bleibt, ist allerdings der Schmerz. Ich bin jetzt in Schmerztherapie gewissermaßen, muss jetzt täglich meine Schmerztabletten nehmen, um das angegriffene Nervensystem, das auch in Mitleidenschaft gezogen worden ist von diesem heimtückischen Virus, das muss jetzt erstmal irgendwie ausheilen. Und in dieser Zeit werde ich ein klein bisschen benebelt
bleiben. Ja, du versprühst so eine unglaubliche Leichtigkeit auf einmal. Es müssen die Schmerztabletten sein.
Ja, als ob ich die nicht schon immer versprüht habe. Ne? Ja, es ist tatsächlich so, es ist schon unangenehm. Ne? Man merkt das so. Ne? So
aber was du da so erzählt hast über Gürtelrose, war ja schon interessant. Du sagst, da sind irgendwie drei Nervenstränge im Gesicht.
Du hast drei Nervenbahnen drüber, irgendwie im Kopf.
Irgendwie hier drunter. Ja. Und das Dumme war, du hast deine Augen dazwischen und das war wohl nicht ganz ungefährlich, wenn ich das
verstanden habe. Ja, bei mir war das tatsächlich, das Problematische war tatsächlich, dass von drei irgendwie Hauptnervensträngen, die im Kopf verlaufen, zwei betroffen waren und ich musste deswegen stationär behandelt werden, weil eben, wie gesagt, mein Auge, das linke, das war also Samstag vor jetzt knapp zwei Wochen komplett zugeschwollen, also mein Gesicht war aufgedunsen. Ich war da schon in Behandlung, also habe da schon Tabletten genommen und ich bin dann am Montag vor einer Woche, also vor jetzt fast zwei Wochen, dann tatsächlich nochmal zum Hautarzt gegangen. Die hat mich dann eben überwiesen, eben um Komplikationen zu verhindern. Also es hätte auch zu einer Hirnhautentzündung kommen können. Es hätte auch der Sehnerv betroffen werden können. Das wurde dann aber alles mehr oder weniger ausgeschlossen. Und durch die intravenöse Zugabe der Medizin ging es mir dann auch Freitag schon so gut, dass ich die Klinik verlassen konnte. Aber
und dann nicht zu vergessen das gute Krankenhausessen, ne, was sich ja wieder so richtig nach vorne gebracht hat.
ich muss dazu sagen, es war zum Glück nicht schlimmer, als es hätte sein können. Ja, also okay. Also es war nicht gut, ne? Es ist ich sag mal, es gibt andere Krankenhausessen. Ich kann mich noch daran erinnern, als mein Sohn, ich glaube, das ist jetzt auch schon zwei Jahre her, als der in der Uniklinik Düsseldorf gelegen hat wegen dieses Hundebisses. Das war eine ganz andere Welt.
Das war
deutlich besser. Also das war auch, also Sie müssen sich vorstellen, in der Uniklinik Düsseldorf, also zumindest da, wo mein Sohn gelegen ist, da kam also zu den Mahlzeiten, also zum Frühstück und zum Abendessen, kam halt immer auch so eine Frau mit so einem schönen, großen Servierwagen. Der war dann voll mit Brötchen, Brot, Körnerbrötchen, allen möglichen Beilagen. Und dann hieß es immer, ja, wollen Sie noch was haben, noch was, ne? Und also meine Frau hat da damals mit meinem Sohn dort in der Klinik gelegen, weil er war ja damals ja noch klein. Und wie gesagt, das Essen, also auch das Mittagessen, das war also wirklich, war jetzt kein Restaurantessen, aber das war schon so so gehobene Kantine, würde ich jetzt mal sagen.
Bei deinem
sagen,
Sohn, aber jetzt bei dir glaube ich nicht so, wenn ich richtig verstanden habe.
Nicht wirklich, nein. Aber ich habe es überlebt.
Es muss gespart werden in
es
Deutschland.
Es muss gespart werden und
es geht
dann
bergab.
Auch, es geht richtig bergab. Also zumindest ging es in diesem Krankenhaus nicht bergauf.
Quantitativ und qualitativ. Beim Krankenhausessen auch.
Du merkst halt auf jeden Fall wirklich anhand dieses Krankenhauses, also diese Erzählung, die lässt sich eigentlich nicht mehr halten, dass es uns hier in Deutschland gut geht. Nee. Das ist eigentlich so dieses,
war einmal.
Ja, ich weiß nicht, ob es jemals irgendwie viel besser gewesen ist. Ich meine, Krankenhausessen hatte jetzt nie den besten Ruf, ne? Aber
hatte nie den besten Ruf, aber ich habe vor mehr als 3 Jahrzehnten oder wann habe ich Zivi gemacht, ne?
Ja.
Im Krankenhaus und das war nicht schlecht. Also damals war die Welt noch weitgehend in Ordnung in Deutschland.
Mhm.
Was war das denn? Das muss so Anfang 90er gewesen sein. Anfang 90er, genau. Mhm. Und
da war das noch okay.
Da war das echt okay.
Okay. Ja, wie gesagt.
Aber das war eine andere Zeit. Da haben wir in einem aufstrebenden Land noch gelebt.
Mhm.
Ne?
Ja.
Lang ist's her.
Ja. Ja. Was will man machen? Naja, es ist ja, meine Damen und Herren, ich weiß es nicht, warum es so gewesen ist, aber die letzten 2 Wochen, ich muss ehrlich gestehen, ich habe mich geärgert. Ich habe mich richtig, richtig geärgert, dass ich nicht hier sein konnte. Also und zwar in dieser...
Was haben wir jetzt alles verpasst?
Alles.
Haben wir eigentlich schon überhaupt über das Attentat hier gesprochen?
Ich glaube, über das Attentat
hatten
wir schon, aber wir haben im Nachgang beispielsweise nicht mehr über die Kommunalwahl hier in NRW gesprochen. Wir haben auch nicht mehr über diese in Anführungsstrichen Trauerfeier gesprochen. Wir haben nicht über Trump bei der UNO gesprochen. Wir haben nicht über die Ausrufung der Antifa als inländische Terrororganisation in den USA gesprochen. Ich muss ehrlich gestehen, das sind die Themen. Ich lag im Krankenhaus, ich war zu Hause und sah diese ganzen Themen und ich habe dir, glaube ich, auch noch geschrieben, wie sehr ich es hasse, hier zu sein. Es war wirklich, wirklich traurig, aber meine Damen und Herren, jetzt können wir wirklich davon reden. Wir sind jetzt tatsächlich in einer vollkommen neuen Welt angekommen. Was wir jetzt erlebt haben, und da bin ich, also das ist zumindest meine felsenfeste Überzeugung, dieser gesamte Vorgang, den wir jetzt beobachtet haben, innerhalb der letzten Wochen. So, und da möchte ich jetzt auch mal einschließen, dieses Verbrechen an dieser jungen Dame in der U-Bahn, das da auch die Runde gemacht hat, das gehört nach meinem Dafürhalten mit zu dieser Zeitspanne, die jetzt mehr oder weniger hinter uns liegt oder in der wir uns jetzt gerade befinden, in der die Welt mehr oder weniger umgedreht worden ist. Ja, also wir haben, wie gesagt, also um nochmal darauf zurückzukommen, Sie erinnern sich sicherlich noch an die junge blonde Frau, die, das hat ja auch ganz massiv die Runde gemacht, kurz vor dem Anschlag auf Charlie Kirk. Diese Bilder, die Runde gemacht haben in den Medien von dieser jungen, unschuldigen Frau, die da bestialisch abgeschlachtet worden ist, direkt danach eben dieses.
Übrigens auch, glaube ich, von links in den Hals. Ne?
Ja, genau, in den
nicht
Hals.
Zu vergessen.
Das ist etwas, das, ich weiß es nicht, ich meine, das haben wir auch schon erwähnt vor 3 Wochen. Das hat alles so einen, also man weiß, ist der Hals betroffen, dann hat das schon diesen Charakter einer rituellen Schächtung, möchte man sagen. Das bleibt einem auch so ein bisschen im Hinterkopf. Also wie gesagt,
vor allen Dingen mit den neuen Aufnahmen, also damals neuen Aufnahmen von Charlie Kirk 2-3 Tage später. Ich glaube, das Attentat auf diese Ukrainerin, das war wesentlich früher, aber es wurde dann erst nach oben gespült, auch so ein
Zufall in dem Ganzen. Möchte man mal sagen. Das Ganze lag wohl schon 2-3 Wochen hinter uns, also nach der Veröffentlichung. Und es machte eben die Runde bei X. So, da hat, glaube ich, auch Elon Musk seinen Beitrag zugeleistet. Es wurden Postings gepusht, beziehungsweise es sind Postings viral gegangen von Leuten, die gesagt haben, ABC, no news, CNN, no news. Also es wurden im Prinzip die ganzen etablierten Medien aufgelistet, also alle, also in den Vereinigten Staaten, alle etablierten Medien, die nicht über diesen Vorgang berichtet haben, über diesen Mord und auch nicht über den Vorgang, dass dieser Mann trotz 14-facher Vorstrafen von der Richterin nur aufgrund eines Versprechens, dass er doch dann zur Verhandlung erscheint, entlassen worden ist. Also er musste wohl nur irgendwo irgendwas unterschreiben. Ich komme auf jeden Fall zu der Verhandlung und durfte dann gehen, ohne Kaution. Etwas untypisch, und darüber haben sich die Amerikaner halt aufgeregt, und das hat dann unmittelbar vor diesem Kirk-Attentat die Runde gemacht. So, und wenn man das jetzt so in dieser Gesamtheit betrachtet, also wie sich die Rhetorik dort nicht mal so sehr geändert hat, eigentlich hat sie sich viel mehr manifestiert und intensiviert, also was jetzt den Kampf gegen links angeht. So.
Ja, das ist ja mehr als ein Kampf, das ist schon ein Krieg, und das wird ja offen gesagt.
Ja.
Ne? Wir haben jetzt ein Kriegsministerium, also das ehemalige Verteidigungsministerium wird jetzt als Kriegsministerium bezeichnet. Sämtliche Generäle der USA werden zusammengerufen, bekommen gesagt, wir sind jetzt im Krieg mehr oder weniger, und zwar nach innen, gegen den politischen Gegner nach innen. Also ich glaube, wenn man das sieht, kann man noch mehr mit Fug und Recht feststellen, was wir, glaube ich, ohnehin schon vor 3 Wochen festgestellt haben, dass dieses Kirk-Attentat spätestens mit dem Vorlauf der blonden jungen Dame, dass das neue 9/11 war, wo so eine Art Zeitenwende dann ausgerufen wurde.
Wobei, ne? Ich hier fast...
Nach 9/11 kam ja der Krieg gegen den Terror, ne? Mit allen möglichen Bürgerrechtseinschränkungen übrigens auch, ne? Natürlich, und an den Haaren herbeigezogenen Kriegseinsätzen im Irak und Afghanistan und so weiter, nach dieser eigenartigen Sache 9/11, ne, wo dann, ich erinnere nur daran, wo die Pässe gefunden wurden, dann in einem, vom Flugzeug keine Spur, aber die Pässe aus dem Flugzeug wurden unversehrt, glaube ich, gefunden, der Attentäter in zufällig. Ne? Und so ähnlich war das ja jetzt bei dem Kirk-Attentat auch. Ne? Also man bekommt ja schon so ein bisschen seine Zweifel, wenn man die ganze Story sieht. Ne? Es hat ja, wie soll man es sagen, es hat ein gewisses, eigenartiges Geschmäckle, ne?
Es hat ein sehr, sehr eigenartiges Geschmäckle. Also auch betrachtet man die ganze Sache. Also es hat schon gar nicht mehr so ein eigenartiges Geschmäckle, wenn wir uns mit dem Gedanken anfreunden könnten, dass die Dinge, wie sie augenscheinlich einfach so passieren, nicht einfach nur passieren, sondern gemacht werden. Also ich kann mich noch sehr, sehr gut daran erinnern. Wir haben uns damals, 2021 war es, glaube ich, es war kurz nach der, du erinnerst dich, kurz nach der Bundestagswahl. Die AfD bei kläglichen, ich glaube, 10% und ich hoch erfreut. Also ich erinnere mich noch sehr, sehr gut daran, was ich seinerzeit gesagt habe. Sie können sich die Sendungen auch gerne nochmal angucken. Ich bin seinerzeit davon ausgegangen, dass hier gewissermaßen die Grundlage für etwas gelegt wird, was uns in mehr oder weniger naher Zukunft ereilen wird. Und zwar tatsächlich nichts Geringeres als diese, wenn man so will, konservative Konterrevolution. Ja, also wir alle haben, Sie kennen eventuell die kommunistische Langzeitstrategie, die besagt, also Thorsten Mann werden Sie vielleicht kennen, die eben besagt, dass der Westen von Kommunisten unterwandert worden ist, und das, ja, also auf den Gedanken muss man auch kommen, wenn man sich die Politik hier anschaut in Westeuropa, in den Vereinigten Staaten, was da alles an Unsinn betrieben worden ist. Ja, dieser Wokismus, Multikulturalismus und weiß ich nicht, Transgenderismus, dieser ganze Blödsinn, der wurde von Kommunisten gewissermaßen, oder auch dieser Klimaschutz, auch so eine Komponente dieser Langzeitstrategie.
Luis, wenn du jetzt schon von bösen Mächten ausgehst und sagst, es kommt eine Konterstrategie, ne, dann ist ja überhaupt die Frage, dieser ganze Blödsinn, ja, jetzt wie du richtig sagst, Wokismus, Transgenderismus und so weiter, was ja, wenn man da nüchtern drauf guckt, nur hirnverbrannt ist.
Natürlich.
Ne? Ist das wirklich von den Kommunisten, dann, wenn man so will, von den Kommunisten vorangetrieben worden, oder ist das schon von der Gegenstrategie vorangetrieben worden? Ne? Fragt man sich dann auch, um das Bild irgendwann abzuräumen.
Also ja. das ist eine gute Frage.
Also in der Sowjetunion und in der DDR damals real existierender Kommunismus, Sozialismus gab es keinen Transgenderismus.
Nein, das waren ja Strategien, um den Westen zu untergraben, um den moralisch zu zersetzen und ihn eben sturmreif zu machen.
Aber wie sagst du immer so schön, das wurde auf die Spitze getrieben und lässt sich jetzt wunderbar abräumen.
Wir sehen ja auch, wir sehen ja auch, dass es abgeräumt worden ist, zumindest in den Vereinigten Staaten schon weitestgehend. Wir haben gesehen, dass dieser ganze Transgenderismus beispielsweise, dieser ganze Unfug, der ist dort tot. Wir haben es an den Zahlen gesehen, wir haben es an diesem Beispiel gesehen, hier, das war auch so ein wunderbares Ereignis hier mit dieser Werbekampagne von Anheuser-Busch, Bud Light, da ist auf einmal so eine Transgender-Person Werbeträger und das für das beliebteste, seinerzeit noch beliebteste Bier in den Vereinigten Staaten, und da sind dann einfach mal die Verkaufszahlen zusammengebrochen, regelrecht eingestürzt, und man sah sich jetzt vor kurzem dann auch genötigt, eine andere Werbekampagne zu fahren.
Ja, Jaguar war ja mit der gleichen Strategie auch nicht überaus erfolgreich.
Ich glaube,
Jaguar. Die haben dann, glaube ich, noch 7 Autos im ganzen Jahr verkauft.
Ich glaube, im April waren es 7 Autos in Europa, meine ich. Es war, ja, wobei ich jetzt gehört habe, das soll wohl die Rache der Inder an den Briten gewesen sein.
Genau. Das ist auch eine schöne Theorie.
hat ja funktioniert. Ich glaube, Jaguar ist ja jetzt in indischen Händen, soweit ich weiß, und dann haben sie gesagt, komm, den drücken wir mal einen rein. Ne? So, auf jeden Fall, wie gesagt, diese Werbekampagne, die hat sich eben als Vollfiasko erwiesen, und es erweist sich eben auch immer mehr und mehr als nicht mehr tragbar. Die Leute wollen das einfach nicht mehr. So, und ich glaube, Klima ist auch durch. Klima ist zumindest in den Vereinigten Staaten durch.
In den Vereinigten Staaten, glaube ich, auch.
So, bei uns und noch nicht. Noch nicht, aber es deutet sich doch an, dass das Thema hier auch peu à peu abgeräumt wird. So, klar, wir müssen immer sagen, was hier in Westdeutschland, was hier jetzt in Westeuropa passiert, das braucht halt so, also, es braucht halt so eine gewisse Vorlaufzeit in den Vereinigten Staaten, damit das, was dort passiert, dann auch hier irgendwie
Also der ÖAR hält immer noch tapfer dagegen.
Natürlich,
Trump spricht vor der UNO, sagt hier alles Fake News mit Klimawahn, ne? alles an den Haaren herbeigezogen. Ja. Da war mir schon klar, in dem Moment, wo der das sagte, diese Rede war ja wirklich fulminant. Da musste man ihn ja wirklich verlieben.
Ja.
Diese ganze Rede war fulminant. So, und ich habe schon in dem Moment, wo der das sagte, okay, ich denke, Der arme Tagesschau muss mal wieder den Faktenfinder jetzt ranlassen. Nein, es ist keine Lüge. Und es kam dann auch ein paar Stunden später, ne? Ja, weil sind sich ja 99% der Klimawissenschaftler einig, klar, weil wer da nicht mitstimmt, der ist ab dann auch schon kein Klimawissenschaftler mehr. Ne?
Ja, genau. Und der
wird das exkommuniziert.
Ja, richtig, genau.
Ja, ist ja so,
99% sind deswegen einzig,
weil die dabei sind und bezahlt werden dafür, genau.
Ja, die sind dann halt Ketzer, ne? Die gehören dann halt nicht mehr. Das ist dann unwissenschaftlich, die zählen nicht, ja.
Wobei, ja, aber es sind ja Rückzugsgefechte? Es ist ja sowieso Trump, und vor allen Dingen auf X werden die Nachrichten produziert, haben wir auch schon mehrmals festgestellt. Ja. Also das sieht man in den letzten Tagen und Wochen wieder so eindeutig. Dort werden die Nachrichten produziert und die arme Tagesschau muss kommentieren, ne?
Ja.
So,
die muss
früher war es so, wir mussten kommentieren, was die Tagesschau sagt, als alternative Medien. Jetzt ist genau umgekehrt. Die müssen dem alternativen Spitzenmedium X, rennen die immer hinterher und versuchen noch richtig zu stellen, versuchen dagegen zu halten und so weiter. Ist keine schöne Position, kann man aus Erfahrung sagen. Ne? Können wir aus Erfahrung sagen, da kommen die nicht sehr weit mit.
Ja, das ist richtig. Und es zeigt ja auch den hier für Deutschland bestimmten Wandel. Also, wie gesagt, meine Theorie damals war ja 21 schon, es kommt diese konservative Konterrevolution, und das ist es jetzt, wenn du so willst, gewesen, oder wir sind jetzt gerade wirklich, wirklich, wirklich mittendrin. Wir haben, ich glaube, mit diesen beiden Anschlägen, darauf wollte ich eigentlich hinaus, mit diesen Anschlägen auf Kirk und auf diese junge Dame, ist unfassbar symbolisch. Es ist ja, wie schon gesagt, fast schon biblisch, was man dort so zu sehen bekommt.
Und zu dem biblisch, Entschuldigung, wenn ich das gleich aufgreifen darf, passt ja auch diese religiösen Inszenierungen danach, ne?
Ja.
Es fing ja an mit dem England, dieser Marsch der über 100.000, vom, wie heißt er, vom Tony Robinson, ne, der vorher nicht damit aufgefallen ist, besonders religiös aufgeladene Veranstaltungen zu machen. Mhm. Aber just zu dem Zeitpunkt, es war gerade das Kirk-Attentat passiert, mhm, was dann auch eine Rolle auf der Demo spielte, was die Leute nochmal besonders mobilisiert hat. Und just in dem Moment wurde das zu einer religiösen Veranstaltung. Mhm. Man hat diese Kreuze gesehen auf den Denkmälern und so weiter und, mhm, so fort. Das war ja unglaublich religiös aufgeladen. Sowas kannte man in Europa gar nicht mehr. Mhm. Und dann, ja, diese Wahnsinnsshow, ne, dieser Gottesdienst, ne, diese Trauerfeier, das war ja nur noch religiös aufgeladen, bis hin, dass der Kirk auch religiös aufgeladen wurde, ne, als ich weiß Märtyrer. Nicht was, als Märtyrer mal mindestens, ja, ne. Ja, hochinteressant, was sich da jetzt tut, ne? Auch auf der, was wir immer gesagt haben, was irgendwo noch eine Rolle spielt auf dieser spirituellen Ebene. Ne?
Ja, auf der spirituellen Ebene muss man, also das ist zumindest mein Eindruck, also die Menschen werden, also unsere ganzen Mitbürger oder gerade auch die in den Vereinigten Staaten werden jetzt wieder zurückgeführt zu etwas, wovon man versucht hat, sie zu trennen, nämlich tatsächlich in diese Glaubenswelt, ja, also dass man jetzt eben wieder ankommt mit, ja, ich glaube, Hexor hat es ja, hier der Verteidigungsminister.
Der Kriegsminister,
er spricht ja auch von einem Glaubenskrieg, ja, also das ist, das kennt man ja eigentlich nur aus einer anderen Ecke, so, und jetzt ist das hier aktuell und ich meine, ich habe gestern mit einem halben Ohr noch irgendetwas, meine Frau und die Kinder haben sich da irgendetwas angeguckt über die Nazis und über die Kommunisten und über den Vatikan, und dass der Vatikan, der sah ja in den Kommunisten den größten Feind. Also die Kommunisten sind ja, wenn man so will, Feinde des Christentums, Feinde des Glaubens, Feinde der Spiritualität, wenn man so will. Und augenscheinlich sieht es jetzt so aus, als ob man jetzt wirklich sich positioniert und diesen Kampf, diesen Krieg bereit ist, jetzt mit allen erdenklichen Waffen auszufechten.
Ja, insofern habe ich, glaube ich, auch schon mal gesagt, haben die Linken nicht ganz Unrecht, die immer auf diese Zeit verweisen und, ja, sagen hier Trump Nazi und so weiter, ja, kann man da ja auch nochmal drauf zu sprechen kommen. So ganz falsch ist diese Parallele nicht, ne, weil die Leute wollen vor dem Kommunismus gerettet werden. Mhm. Jetzt wie damals. Mhm. Und damals war halt tatsächlich auch Mussolini und Hitler und so weiter, wurden gewählt, wurden unterstützt vom Volk, nicht zuletzt, vielleicht als Hauptgrund, das wird heute ungern gesagt, aber es war damals ein Beweggrund. Also man kann auch damals diese Parteitage der NSDAP noch vor der Machtergreifung, das war immer den Kommunismus stoppen und so weiter. Mhm. Das war immer die Hauptzielrichtung. Mhm. Klar, das wurde dann verbunden mit jüdischer Bolschewismus und so weiter.
Ja.
Aber es war schon, um den Kommunismus zu stoppen. Die Leute haben damals auch den Kommunismus als, klar, der hatte gerade in der Sowjetunion die Macht ergriffen, 10 Jahre vorher. Das wurde als die größte Bedrohung überhaupt empfunden. Mhm. Und da hat man dann Schutz gesucht mit einem möglichst starken Gegner des Kommunismus. Und das ist heute auch wieder der Fall. Ne?
Und das ist heute Trump.
Trump
verkörpert
das. Muss man dazu sagen, ist auch auf einer anderen Ebene nicht so ganz falsch hergeholt. Jetzt muss man mal überlegen, Trump aktiviert das Militär für einen Krieg im Innern gegen den politischen Gegner. Wenn es jetzt nicht Trump wäre, sondern Biden oder diese, wie hieß sie, Nachfolgerin, möchte gerne Nachfolgerin. Oder auch Clinton,
Kamala,
oder
wie auch immer. Harris.
Stell dir vor, es wär Hillary Clinton gewesen. Wir wären doch fertig, ja. Wir würden doch sagen, was ist das denn für ein totalitärer Bullshit jetzt, ja, hier, ja? Das ist es natürlich bei Trump auch.
Ja.
Ne? Das muss man immer dazu sagen. Es ist eigentlich aus libertärer Perspektive ist es absolut beängstigend, was da gerade passiert.
Ja.
Es wird unter gewissen, klar, es wird jetzt unter einem konservativen Vorzeichen, mhm, unter der Konterrevolution eben, mhm, werden aber natürlich noch mal wesentlich weiter, vermute ich, in, mhm, den nächsten Monaten Bürgerrechte eingeschränkt, als das beim ersten ausgerufenen Krieg gegen den Terror außenpolitisch, mhm, passiert ist. Das ist auch schon mal passiert, jetzt mit einem anderen Vorzeichen. Mhm. Und also nicht umsonst verkriechen sich die Linken in ihre Löcher, sagt man im Moment, mhm, in den USA, ne, oder verkriechen sich nach Brüssel. Dieser Kampf ist noch nicht entschieden. Aber es ist eben jetzt tatsächlich eine Gegenwehr dagegen. Die sind auch vorangeschritten, mhm, gegen Freiheiten, gegen Bürgerrechte, mhm, und so weiter und so fort. Und jetzt macht's die Gegenseite. Das darf man nicht nur bejubeln, glaube ich, mhm, weil wo das hinführt, wissen wir alle nicht.
Mhm. Wobei, ich bin mir da gar nicht so sicher, ob jetzt hier diese große Bürgerrechtseinschränkungsschiene gefahren wird. Da habe ich jetzt noch nichts von gehört. Er hat jetzt erst einmal die Antifa als inländische Terrororganisation eingestuft und wird damit wird dann natürlich auf die Mittel zugreifen können, die ja ohnehin schon vorhanden sind in staatlicher Hand. Was natürlich auch wieder, ja, natürlich, alles, was in staatlicher Hand ist, ist nicht gut, ja. Nichtsdestotrotz, ich glaube tatsächlich eher weniger daran, dass jetzt hier große Einschränkungen kommen werden. Also auch dieser Bullshit hier mit diesem Kimmel, der da jetzt entfernt worden ist aus seiner Show, der ist ja eine Woche später wieder auf Sendung gewesen. Also so ernst mit der Einschränkung der Meinungsfreiheit kann Trump es dann ja wohl doch nicht meinen. Also es gab wohl auch, also das hat man glaube ich auch hier und da so ein bisschen überinterpretiert. Man hat gesagt, ja, hier die, weiß ich nicht, den droht die Sendelizenz entzogen zu werden. Dem war aber, glaube ich, so tatsächlich nicht so. Es waren tatsächlich die Werbepartner, die gesagt haben, jetzt in dieser aufgeheizten Stimmung mit solchen Kommentaren zu kommen, das passt uns jetzt nicht, ne? Das wollen wir so nicht. Und es waren, glaube ich, dann tatsächlich eher so Werbepartner, Finanziers, die gesagt haben, so, nee, so nicht, ja. Also das war in Anführungsstrichen eher eine marktwirtschaftliche Frage, als dass es eine politische gewesen ist, weil wie gesagt, wenn er denn wollte, hätte er das ja verbieten können. Siehe Nancy Faeser, die hat es ja auch versucht und sie hat es mit ganz anderen Mitteln versucht. Sie hat den Laden erstmal dicht gemacht, hat sogar die rechtsextremen Stühle beschlagnahmen lassen beim Kompaktmagazin und so geht man vor, wenn man wirklich Zensur betreiben will. Das ist da noch nicht der Fall und ich glaube auch tatsächlich nicht, dass es da so weit kommen wird. Also
ich glaube auch tatsächlich, du hast recht, in Amerika wird es eher nicht so weit kommen, aber wenn diese Gegenbewegung Europa ergreift, dann könnte es sein, dass wir hier insbesondere in Deutschland, wenn es bei uns mal irgendwann losgeht, dass wir dann wieder mal, wie das eben so typisch deutsch ist, ein bisschen übers Ziel hinausschießen. Ne?
Gute Frage. Also ich bin mir übrigens, was Deutschland angeht, das ist auch wieder so ein da musste ich auch drüber nachdenken. Also während ich da im Krankenhaus gelegen bin und ich denke, das kann auch alles gar nicht wahr sein. Es ist ja unfassbar spannend, wie sehr in dieser ganzen Diskussion, wie sehr in dieser ganzen Szenerie Deutschland seinen Platz einnimmt. Also es ist ja, wir beobachten das jetzt seit über einem Jahr, dass beispielsweise die AfD in den Vereinigten Staaten thematisiert wird, dass ein Elon Musk sich auftut und sagt, ja, wenn ihr Deutschland retten wollt, wählt die AfD und so weiter. Das
dann ist ja J.D. Vance hat
es oft aufgegriffen. J.D. Vance hat es aufgegriffen. Ein Reporter im Weißen Haus, der da die Sprecherin des Weißen Hauses eben explizit auf Deutschland angesprochen hat. Also es war wohl die Frage im Raum, was gedenkt denn der Präsident zu unternehmen bezüglich der Verbündeten in der westlichen Welt, die sich jetzt gerade nicht an die die sich jetzt nicht gerade an die Menschenrechte halten, hat dann eben Frankreich, Bulgarien, Großbritannien, Deutschland aufgezählt und dann in Deutschland dann explizit diesen Joachim Paul von der AfD, das ist dieser geschasste Bürgermeisterkandidat aus Ludwigshafen, den hat er dann namentlich erwähnt und dann
der wurde ja sogar ins Weiße Haus anschließend eingeladen. Er
wurde mit Beatrix von Storch, die sind dann da und das muss man sich mal vorstellen. Also auch wenn wir jetzt so ein bisschen uns die Vergangenheit vergegenwärtigen, dass auf einmal was für Zustände sind, dass eine Oppositionspartei aus Deutschland im Weißen Haus empfangen wird und die Regierung, ja, wird auch hier und da mal empfangen, aber es ist ja jetzt nicht so, dass es immer besonders herzlich zugeht. Ne? Da denkt man wieder an Alaska.
Ich weiß aber. Du meinst Putin, oder?
Ich meine Putin und dann dieses Treffen.
Diese, und dann die Flieger drüber.
Ich denke einfach, ja, alles, so, ne? Putin auf der einen Seite, aber ich dachte jetzt eher an unsere, die Vertreter der Europäischen danach, Union.
Wie sie alle da saßen,
ja. Wie sie da saßen, ja. Also, wie die Hühner auf der Stange vor Papa Trump. Das ist einfach herzerwärmend, ja. Also, ich meine, solche Bilder werden da erzeugt mit den Regierungschefs der hier, ich sag mal, restwestlichen Welt. Und dann, wie gesagt, die AfD wird da empfangen, dann spricht man, ja, wie ist denn die Situation? Ja, sieht ziemlich übel aus, ja, aber wir haben alles im Blick. Ne? So und
wie gesagt, insbesondere der Bürgermeisterkandidat, der nicht antreten durfte, genau, wurde eben höchstpersönlich empfangen.
Ja, ne? Richtig. Ja. Und das hat schon eine besondere Qualität, ja.
Da weiß und dann man, kam die UNO-Rede von Trump noch oben drauf, ne?
Und da.
Und das mit einem rhetorischen Kniff, da weiß ich gar nicht, wie man den bezeichnet, aber der ist so verdreht. Ich weiß gar nicht, wenn dein Kind nicht gut in der Schule ist und du sagst dem Kind, und das bringt eine 5 nach Hause und du sagst dem, das finde ich aber ganz super, wie du die Aufgaben gelöst hast, wie du die Arbeit mit einer 1 plus abgeschlossen hast, er hat eine 5 gebracht, eine 1 plus, das finde ich super, mach bloß weiter so. Du bist auf dem richtigen Weg, vorher war es nicht gut.
Ja, ja.
Ne? So, wie bezeichnet man so eine Rhetorik? Das hat er ja gegenüber Friedrich Merz gemacht. Ne? Und ich frage mich, wie sowas bei Friedrich Merz wirkt, der sich ja, wie du richtig sagst, wo die alle wie der Kaninchen auf der Stange im Weißen Haus saßen, hat sich ja auch noch Friedrich Merz aufgeplustert als der Kumpel von Trump und als der besonders Vorbrecher in Sachen Ukraine, ne? Und dann war ja in der gleichen Rede, in der er explizit Deutschland so hervorgehoben hat, ne, mit diesem, ich weiß nicht, wie man das rhetorische Mittel nennt, also es ist völlig irre, dieses rhetorische, das kann auch nur Donald Trump in der Form. In der gleichen Rede hat er dann ja gesagt, wurde dann in der deutschen Presse so dargestellt, ja, jetzt gab es die 180-Grad-Wende in der Ukraine-Politik von Donald Trump, was ja gar keine Wende war, ja. Da hat er dann alles das selber gesagt, was die ihm gesagt haben, ne? Die Kaninchen, die da, oder die Kanarienvögel, die da saßen vor ihm, die haben dann bestimmt immer gesagt, ja, mal, wir können den Krieg gewinnen, wir holen uns alle Gebiete der Ukraine zurück und noch darüber hinaus und so weiter und so fort. Ne? Dann hat er sich angehört, jetzt hat er das selber gesagt, ne? Hat sich das so eigen gemacht, ja, die Ukraine kann den Krieg gewinnen, sogar noch darüber hinaus bis Moskau, ne? Wenn die Europäer ordentlich jetzt all in gehen. Ne?
Ja.
Also wir natürlich nicht, wir sind raus, aber ihr könnt die Waffen bei uns kaufen, ne? Für Abermilliarden und Billiarden und ich weiß nicht was, könnt ihr alles haben. Die Europäer können sich dafür, ist dann eben ganz platt Europa, ne? Dann ist halt dann gar kein Wohlstand mehr da, aber dafür können sie vielleicht sogar den Krieg gewinnen.
Ja, ne? Ich glaube, das nennt man Spott.
Das ist Spott, ja, das ist Spott. Ja, das ist 3D-Spott.
Das ist 3D-Spott, ja. Also ich meine, letzten Endes, ich weiß nicht, es könnte sein, dass es eben wirklich nur Spott ist. Es könnte aber natürlich auch sein, dass Donald Trump hier so zwischen den Zeilen einen deutlichen Hinweis gegeben hat. Nach dem Motto Friedrich Merz, ich bin froh, dass du jetzt die Energiewende beendet hast. Ich bin froh, dass du mit diesem grünen Quatsch endlich Schluss gemacht.
Dass ihr jetzt wieder zur Atomkraft zurückgekehrt seid.
Ja, es ist wundervoll, dass ihr die Migration beendet habt, dass ihr die Grenzen geschlossen habt. Also das sind ja alles so Zustände, die er zwar erwähnt hat, die aber noch nicht in Kraft sind.
Das sind
aber,
ja alles die gebrochenen Wahlversprechen von Friedrich Merz gewesen.
Also das könnte man.
Die hat er alle aufgezählt.
Das könnte tatsächlich. Bis auf die Schulden, ne? Aber egal, komm, er hat auf der einen Seite könnte man das natürlich als Spott interpretieren, auf der anderen Seite könnte man auch sagen, okay, Donald Trump hat jetzt eine gewisse Vorstellung davon, wie jetzt Deutschland regiert werden soll, Friedrich, hör ihm genau zu und das hast du jetzt zu machen. So, und wie gesagt, es ist schon es hat schon seine besondere Qualität, dass, wie gesagt, Deutschland, was eben die Probleme hier angeht, also weltweit, also sprich, dass die Migration, die ja die Vereinigten Staaten auch betrifft, diese Energiewende, die die Vereinigten Staaten ja auch betrifft und so weiter. Also, dass Deutschland immer in den Fokus gerückt wird, also deutlich in den Fokus gerückt wird, als das absolut schlechteste Beispiel der Welt. Ne? Wo Deutschland, ich sag mal, vor ein paar Jahrzehnten noch hier Autos und die besten Maschinenbauer der Welt, zwar ein bisschen humorlos, aber dafür pünktlich, fleißig, ordentlich, ja, das sind jetzt hier die verkackten Grünen, ja, die Grenzen aufmachen, völlig verblödet, naiv, komplett dumm gefickt, keine Ahnung von nix mehr. Aber Hauptsache die Ideologie, Hauptsache die Haltung stimmt, ja. So steht Deutschland da, ja. Und wenn du und außerdem noch natürlich Meinungsfreiheit, ja, und das Verbieten der Opposition. Wir stehen da als, quasi Bananenrepublik. So, und
ja, was wir auch sind. Wenn du dir vorstellst, ein neuer Bundestag wurde gewählt, aber wir rufen jetzt den Alten nochmal zusammen.
Genau.
Weil da die Mehrheiten noch stimmten.
Ja, da passt es. Ja,
kann man sich ja nicht ausdenken.
Es ist Bananenrepublik-kesk, ja, und das hebt er hervor und das tut er so und das muss man sich vor Augen führen. Wenn die Amerikaner das tun, die Vereinigten Staaten, wenn das ein Elon Musk tut, wenn das ein, wie gesagt, Donald Trump tut, ein J.D. Vance tut, dann tut er das ja in allererster Linie einmal nicht für die Deutschen. Ja, das tut er ja für das heimische Publikum. Die Amerikaner sollen aus welchen Gründen auch immer wissen, hier läuft gerade alles so richtig, richtig schief. Also das, was hier abgeht, Leute, guckt da drauf. Guckt euch Deutschland an. Da wird die Opposition verboten. Da gibt es keine Meinungsfreiheit, ne? Denk mal an dieses, denke ich auch immer drüber nach, dieses Interview bei ABC mit diesen drei Staatsanwälten, ja, die sich darüber bepinkeln, ja, den Leuten die Handys wegzunehmen, weil das so, das ist ja viel schlimmer als die eigentliche Strafe. Die kriegen ja gar keine Strafe, aber wir haben denen die Handys abgenommen. Weißt du, da kriegst du, also als Amerikaner, so als Meinungsfreiheits, in Anführungsstrichen, Fetischist, so als jemand, der ohnehin schon so eine gewisse Skepsis gegenüber dem Staat hat, da denkst du dir so, meine Güte, das ist jetzt aber wirklich hier, das ist ja wie damals, ne? Das ist ja also ne, damals hier Drittes Reich und so weiter. Die werden sich ihren Teil machen. Also das ist ja, wie gesagt, die Berichterstattung, die da stattfindet, beziehungsweise das, was man so mitkriegt in den Vereinigten Staaten über Deutschland, das hat auch schon so eine gewisse boulevardeske Qualität, also auch so eine gewisse unterhaltsame Qualität. Also dass die Leute da jetzt bloß nicht zu intellektuell überfordert werden. Nein, da liefert man denen solche Bilder, ja. Und dann, also ich sag nochmal, ich bleib bei meiner Verschwörungstheorie, dass uns hier in Deutschland wirklich etwas Gewaltiges bevorsteht. Mhm. Und es deutet alles darauf hin. Und es sind gerade eben diese Bilder, die in den Vereinigten Staaten gezeichnet werden über dieses Land. Und ich glaube, die Bilder, die jetzt heute dort gezeichnet werden, die werden in nicht mehr allzu ferner Zukunft die Rechtfertigung dafür sein, was die Vereinigten Staaten tun und unternehmen werden, weil es nötig ist. Die Leute wissen, es ist nötig. Was da kommt, ich weiß es nicht. Hm. Ich weiß es wirklich nicht. Vielleicht so in irgendeiner Art und Weise so eine, wie nennt man das hier, so eine Farbenrevolution oder sowas, wie es ja hier die Gegenseite auch schon oft getan hat, ja, wo man dann sagt, ja, ist doch alles gerechtfertigt, ist doch alles gut, ja, dass man da jetzt hier die Leute am Maidan, die da protestieren, dass man die jetzt unterstützt, ja, mit ein paar Keksen und vielleicht auch ein paar Waffen oder sowas, ne? Ja, wer weiß, vielleicht ist Ähnliches in Planung, ich weiß es nicht, keine Ahnung, vielleicht patrouillieren hier irgendwann einmal Soldaten, vielleicht wird hier irgendwann einmal irgendwie vielleicht platzt hier irgendwann einmal irgendeine Bombe, die das, ja, das Eingreifen der Vereinigten Staaten zum Wohle der Menschheit irgendwie rechtfertigt, wenn du verstehst, was ich meine. Und ich glaube, bei dem, was in den letzten 2-3 Wochen passiert ist, glaube ich mittlerweile alles. Es ist alles möglich.
Ja, irgendwas wird hier beschleunigt, ne? Weil wir haben ja immer festgestellt, so seit den 60er Jahren begann so der lange Marsch durch die Institutionen, mhm, wie die das selber genannt haben, der politischen Linken, ne? Mhm. Hat dann irgendwann Farb aufgenommen mit spätestens 2015 mit, mhm, mit Merkel, ne? Beziehungsweise vielleicht mit der Euro-Rettung und so. Mhm. Ab dann ist wirklich pressiert. Man hat sich plötzlich wiedergefunden in einem Gemeinwesen, in einem Staat, der komplett auf links gedreht war, mhm, ne? Wo die Medien, insbesondere die öffentlich-rechtlichen Medien, mhm, wie sagst du eben, kommunistisch unterwandert, mhm, aber es ist eben durch und durch Linksextreme, von, mhm, Linksextremen durchsetzt. Die Justiz ist von Linksextremisten durchsetzt, insbesondere von der Spitze weg, der Polizeiapparat und so weiter und so fort. Und da haben wir eigentlich immer gesagt, Wahnsinn, wenn das Pendel schlägt zurück, der Zeitgeist ist längst, mhm, auf der anderen Seite angekommen, mhm, und wird wahrscheinlich noch einen Schritt weiter in diese, mhm, andere Richtung jetzt schlagen. So, wenn das aber jetzt wieder so lang dauert, dann dauert er ja noch ein paar Jahrzehnte, bis, mhm, irgendwie die Verkrustung auf der anderen Seite angekommen ist und das Ganze über irgendwie einigermaßen überhaupt wieder rückgängig gemacht, mhm, wurde, weil du wirst ja diese Widerstände jetzt haben. Das fängt ja damit an, guck dir mal das Bundesverfassungsgericht an, mhm, ne? Oberste Justizbehörde in Deutschland, was ja jetzt nochmal wieder linksextremistisch nachgerüstet wurde, ne? Auch, mhm, auch mit Hilfe der CDU, wie konnte es auch anders sein, weil die halt immer da mitgemacht hat und immer das durchgewunken hat. Mhm. So, und wenn du das jetzt rückgängig machen willst, entweder dauert das wieder Jahrzehnte oder du brauchst so eine, wie sagst du so schön, Farbenrevolution, ne?
Brauchst eine Farbenrevolution, ja, und darauf läuft es hinaus. Es wird hier, ja, keine Jahrzehnte dauern. Ich weiß, ja, nicht mal, ob es noch Jahre dauern wird. Ich glaube eher, es ist eine Frage von Monaten. Aber wo du gerade hier den Apparat sprichst, diesen verkrusteten Apparat, meine Damen und Herren, ich versuche sie ja immer ein Stück weit zu, wie nennt man das? Die Jugend nennt es white zu pillen, also ihnen eine weiße Pille zu verabreichen. Ich glaube, ich habe sogar einen Artikel in der aktuellen Ausgabe von Eigentümlich Frei, Einblendung jetzt über den White Pill Summer, habe ich sogar verfasst. Und mich hat jetzt in den letzten Tagen eine Nachricht erreicht, da musste ich, meine Damen und Herren, ich war wirklich ergriffen. ich war wirklich ergriffen. Ich war den Tränen vielleicht nicht nah, aber ich hatte schon so eine Gänsehaut. Und zwar hat mich eine Nachricht, eine persönliche Nachricht über ein soziales Medium erreicht. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, auch an die Person, die das jetzt vielleicht sieht, ich meine das wirklich vollkommen ernst. Ich möchte kurz hier zitieren. Ich will mich mal vertraulich bei dir outen. Ich war das, was du gar nicht leiden kannst, nämlich Finanzbeamter. So, trotzdem bin ich ziemlich libertär eingestellt, weil mir vieles in der Verwaltung auch nicht gefallen hat und es von Tag zu Tag schlimmer wird. Auch die Steuergesetze, die ich durchzusetzen hatte, gefallen mir teilweise überhaupt nicht. Aber das war nun mal mein Job. Ich wollte damit einfach nur zum Ausdruck bringen, dass hinter jedem Finanzbeamten auch ein Mensch und oft ein persönliches Schicksal steckt. So, wir haben dann ein bisschen hin und her geschrieben und nach dem, was ich heraushören konnte, ist die Stimmung in den Behörden auch nicht die beste, gerade in diesem Finanzapparat. Also die Leute, also er spricht da zum Beispiel davon, dass gerade so die Behördenleiter, die ja da meistens aufgrund von irgendwelchen, ich sag mal, Verbindungen zu irgendwelchen Politikern da hingekommen sind, wo sie sind. Also die führen sich da halt schon so ein bisschen auf wie die, ne, wie die Diktatoren, wie die Herrscher. Und während ich sag mal so, der gemeine Finanzbeamte längst erkannt hat, dass hier dann doch etwas im Argen ist und dass man dort auch, wie sag mal so schön, dass man dort auch vielerorts schon innerlich gekündigt hat. So, und das ist natürlich für einen, ich sag's mal so, für einen etwaigen Umbruch so fruchtbarer Boden. Also wenn du weißt, dass in den Behörden, dass in dem System eigentlich längst so viel Sand herumliegt, was da ins Getriebe wirkt, ja, und ich möchte es mal so formulieren, ich habe da auch, ich möchte da jetzt nicht ins Detail gehen, aber ich habe auch eine sehr, sehr merkwürdige und gleichzeitig sehr erfreuliche Erfahrung gemacht, ohne hier ins Detail gehen zu wollen. Aber das hat mich schon glauben lassen, okay, da ist etwas im Gange. Ja, so, und ich denke, da ist etwas im Gange. Und wir haben, wie du gerade sagst, wir haben jetzt wirklich eine Struktur, also diese 68er sind durch die...
Und das gesamte Bildungswesen, Universitäten, alles, Schulen und alles, so weiter, ist ja auch ganz komplett unterwandert.
Alles ist, ne, komplett unterwandert, und wir haben oben jetzt so eine, da hat sich jetzt oben so eine Kruste gebildet, so eine richtige Kruste, wie bei so einer,
ja,
Wunde.
Aber selbst in den USA ist es ja im Moment noch so, da hat zwar jetzt der Gegenschlag begonnen, haben, ja, wir gerade festgestellt, aber der ist ja auch noch nicht zu Ende. Ne? Du sagst ja zu Recht, ein Kimmel ist ja wieder im Amt, ja, ja, ganz Hollywood macht noch das, was es macht, ja, die Universitäten sind noch, ja, immer so, wie sie sind.
Ja.
Insbesondere die Elite-Universitäten, ja, die von da ging ja dieser ganze Woke-Blödsinn aus,
ja,
und die sind immer noch woke durchsetzt.
Ja.
Also da ist auch noch viel zu tun. Wir sind vielleicht auch ein bisschen zu optimistisch, aber dieses Pendel, das ist eben längst in Bewegung geraten. Ne?
Ich weiß nicht, ob wir zu optimistisch sind. Ich weiß auch gar nicht, ob das irgendetwas mit Optimismus oder Pessimismus zu tun hat. Ich glaube schlicht und ergreifend, dass das Bühnenbild, das wir jetzt über Jahre, mhm, und Jahrzehnte vorgesetzt bekommen haben, dass sich das ändern wird. Da wird sich im Großen und Ganzen, das muss man einfach mal so sagen, aus libertärer Sicht kann man das Ganze sehr, sehr neutral betrachten. Also es ist für die neutrale, für die libertäre Sache, ist es jetzt weder positiv noch negativ. Es ist schlicht und ergreifend so, dass die Narrative, die uns vorgesetzt worden sind über die letzten Jahre und Jahrzehnte, dass die jetzt einer gewissen Überarbeitung bedürfen. Also das heißt, wir werden jetzt ein neues Bühnenbild präsentiert bekommen. Vielleicht wird es jetzt auch wieder ein bisschen bergauf gehen. Nichtsdestotrotz, die eigentlichen Machtstrukturen, die werden erhalten bleiben. Das wird einfach nur ich möchte es mal so sagen, es wird einfach nur vielleicht für konservative Gemüter, wird es einfach nur etwas erträglicher oder viel, viel erträglicher sein, so wie es jetzt für Linke und SPDler von mir aus sehr, sehr erträglich gewesen ist in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Die werden jetzt wiederum
darunter leiden. Es ist aber insofern optimistisch, dass auch tatsächlich diese Wende auch in Deutschland speziell, in Westeuropa und in Deutschland speziell vollzogen wird.
100%.
Naja, ich sag mal so,
130%.
Wenn du den öffentlich-rechtlichen Rundfunk anmachst, dann ist der immer noch voll auf der, auf der anderen Propagandaschiene.
150%. Ich sage dir, was uns hier ins Haus steht, da gebe ich Brief und Siegel drauf. Ich kann mir schlicht und ergreifend nicht vorstellen, dass hier nichts passiert. Bei dem, was an Vorarbeit gerade geleistet wird, an propagandistischer Vorarbeit geleistet wird. Ich glaube nicht, dass die Vereinigten Staaten, dass die Leute das, weiß ich nicht, ohne Grund machen. Ich glaube schon, dass der Fokus auf Deutschland bewusst gelegt wird, weil wenn du den Fokus auf etwas legst, wie gesagt, die Leute schon mit so einer gewissen Erwartungshaltung gefüttert werden. Die könnten auch alles an, die könnten auch ganz verallgemeinern sprechen über Europa und so weiter. Ja. Die könnten Großbritannien viel stärker in den Fokus rücken. Aber nein, es wird sehr, sehr oft und sehr, sehr deutlich der Fokus auf Deutschland gelegt. Und das machst du nicht ohne Grund, glaube ich zumindest. Vielleicht irre ich mich auch, aber meine feste Überzeugung ist die, dass da schon eine gewisse Absicht dahinter steckt, die Leute auf etwas vorzubereiten durch diesen jetzt stattfindenden Fokus, der ja schon seit über einem Jahr läuft. Also das ist ja, wie gesagt, das wäre ein phänomenaler Zufall, wenn es denn einer wäre. Ich halte das dann tatsächlich für geplant, wie ich so vieles für geplant halte, was jetzt überhaupt in den letzten Jahren hier passiert
und
ist.
Insbesondere ja. In den letzten Wochen und Monaten.
In den letzten Wochen und Monaten.
Wo wir dann wieder bei Charlie Kirk wären. Ne? Wie gesagt, entweder ist der liebe Gott, hat eine unglaublich gute Regie hier momentan in dieser Staffel und auch in der nächsten offenbar, die gerade vorbereitet wird.
Boah, die nächste, die wird
so krass. Oder es ist von irgendwem sonst inszeniert, weil wir haben ja den gesamten Wahlkampf von Donald Trump haben wir schon beobachtet und haben gesagt, das läuft irgendwie zu glatt. Es lief ja die ganze Zeit so dermaßen glatt. Alles lief ja für The Donald, ne? Ja, alles. Ne? Inklusive dieses sogenannten Attentats. Mhm. So, jetzt haben wir die Kirk-Sache. Übrigens, bei den Attentat ist auch so ein Ding, ne? Ich meine, wenn du jetzt so ein Attentat planen würdest, und zwar von der Seite, um Donald Trump zu unterstützen, und da müsste jetzt einer dran glauben, wen würdest du denn dann nehmen, ne? Was wäre denn das Opfer, ne? Wo alle sagen würden, oh Gottes Willen, das ist ja einer von uns. Wahrscheinlich ein Feuerwehrmann, ne? Feuerwehrmann liegt nahe.
Ne? Die haben, glaube ich, so mit
den
höchsten Ruf.
Es war ein Feuerwehrmann. Ja. So, das ist dieses eine. Und jetzt bei dieser Kirk-Sache, um das nochmal zu sagen, da sind ja so viele Dinge, mit diesem Film komme ich ja nicht drüber weg, haben wir uns gestern kurz drüber unterhalten.
Charlie Kirkland, der am
auch am 10. September im Film ermordet wurde. Wie hieß der Film? Snake Eyes, glaube ich. Ne? Snake Eyes.
Ich hab
mit Nicolas Cage.
Ich habe hier, du wirst
Regie Brian De Palma. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Du hast ihn auch noch nicht gesehen.
Ich habe mir aber hier von, Snake Eyes. Ja, tatsächlich hat auch Grog. Ich habe nämlich Grog gefragt, wie viele Ungereimtheiten es denn gibt anlässlich dieses Attentats auf Charlie Kirk. Und ich habe hier tatsächlich 4 Seiten.
Also es war Charlie Kirkland, wurde in die gleiche Seite des Halses erschossen, ne? oder in dem Film, glaube ich, es war ein Attentat. Mhm. Ja, er wurde abgelenkt von einem Boxer namens Tyler.
Ja.
Ne? Am 10. September, wie auch das Attentat dann war, also das sind schon so Dinge, ich glaube, da wurde dann auch im Internet schon mal Grog oder ähnliche wurden gefragt, wie wahrscheinlich ist sowas, ne? Ja. Und dann kommt dann so eine Wahrscheinlichkeit von 1 zu
sehr, sehr unwahrscheinlich.
Fantastilliarden, ne? Ja. Da war noch mehr.
Es ist, wie gesagt, ich habe hier.
Die ganze Sache ist mit dem Gewehr. Das Gewehr wurde wohl gefunden, das wurde mir nur erzählt, das habe ich noch nicht nachgeprüft. Er muss ja wohl sein Gewehr nach dem Attentat noch wieder in seinen Rucksack gesteckt hat, weil dann gibt es ja diese Aufnahmen, wo er dann flüchtet von dem Dach, ne? Der Attentäter. So, er baut das Gewehr ab, was wohl gar nicht so einfach ist, baut es auseinander, steckt es in den Rucksack, fein zusammengefaltet. Dann muss er runtergesprungen sein, diese Aufnahme gibt's ja, ne? Und danach ist das Gewehr unten zusammengebaut wieder gefunden worden. Das heißt, der ist auf der Flucht, hat er sich noch die Mühe gemacht, das Gewehr wieder zusammenzubauen, hat es dann liegen lassen. Ne? Wie war das mit den Pässen, ne? Die eben schon mal erwähnten? Also es sind verrückte Dinge, ne?
Also was ich auch sehr, sehr, also
auch die Frau, man kann ja das nicht mit ansehen, bei diesen ganzen Inszenierungen, die jetzt gewesen sind, diese Rolle, die Frau spielt, ne? Ich will da nicht zu nahe treten. Ich meine, das sind natürlich normalerweise, es ist ein extremer Trauerfall und wahrscheinlich gibt's verrückte Reaktionen dann in so einem Moment, die auch keiner nachvollziehen kann. Und vielleicht ist es ja alles irgendwo, hat das seine Berechtigung. Aber es ist schon eigenartig, ne? Dazu kommt auch die amerikanische Mentalität, die ein bisschen anders ist als die deutsche. Dann es ist schon alles ein bisschen mehr aufgesetzt. Aber trotz alledem, wenn man sich das so anguckt,
Ich hatte bei der
man
Rede
hat ein ganz
auch
komisches Gefühl dabei, oder?
Ein merkwürdiges Gefühl. Also die Dame, die da ihre, also die Frau, die dort ihre Trauerrede gehalten hat, ich glaube über 20 Minuten oder sowas. Wie du schon sagst, man will niemandem zu nahe treten, aber mir kam die Frau nicht so vor, als hätte sie gerade ihren geliebten Ehemann verloren. Also das wirkte, naja, da sollte man mal vielleicht einen Experten drüber gucken lassen. Es wirkte sehr, sehr einstudiert. Also die Seufzer, die Wiederholungen, dieses ab und zu dieses Flüstern. Ich muss gestehen, ich hatte ein sehr merkwürdiges Gefühl, aber ich möchte ja jetzt nicht ins Detail gehen.
Ja, ich kenne, glaube ich, niemanden, also auch meine Frau hatte ein merkwürdiges Gefühl. Ich glaube, alle hatten ein merkwürdiges Gefühl,
also wenn ich meine Frau verlieren würde, dann könntest du mich hier über Wochen wahrscheinlich nicht ansprechen. Da würde ich nicht in der Lage sein, 20 Minuten lang eine Rede zu halten. Ja, da würde ich wahrscheinlich währenddessen die ganze Zeit heulen oder sowas. Aber wie dem auch sei, was mein Gedanke zum Beispiel auch gewesen ist, du hast halt hier von dem Attentat, ich glaube, so viele Aufnahmen hast du da gar nicht. So, und wir wissen, das waren ja einige hundert Leute, vor denen er gestanden hat, und viele Leute, man weiß das ja bei diesen Veranstaltungen, die halten halt mal ihr Handy hoch. Es sind ganz viele Leute, die das immer und permanent machen, Handys filmen, und eigentlich müsste das Netz voll sein von ganz, ganz vielen Aufnahmen. Das hat Grock übrigens auch erwähnt, dass es von diesem Schuss, von diesem Treffer, erstaunlich wenige Videos gibt, die da im Netz kursieren. Aber wie gesagt, es ist, wir bewegen uns da, wie man so schön sagt, auf sehr dünnem Eis, ja, was das angeht. Also der Verdacht jedenfalls, der liegt, steht im Raum, dass an dieser ganzen Attentatsgeschichte vielleicht doch
einiges merkwürdig ist.
Und vielleicht
das ist das eine, das kennen wir ja alle schon von 9/11, wo wir ja Jahrzehnte drüber gesprochen haben, ne? Da war auch so einiges sehr merkwürdig, und dann wurde der Krieg gegen den Terror ausgerufen, und es gab massive politische Änderungen, und die gibt's plötzlich auch.
Ja, jetzt ist die Antifa auf einmal eine inländische Terrororganisation.
Ja, und ich glaube, es bleibt nicht bei der Antifa, ne?
Nein, das bleibt abzuwarten. Also worauf ja jetzt, ich sag mal, die meisten Leute warten, ist ja jetzt, dass meinetwegen die von George Soros, ich glaube, der leitet die ja gar nicht mehr, das ist jetzt ja sein Sohn Alexander, der ist jetzt der Leiter der Open Society Foundation. Da hat ja Donald Trump in Anführungsstrichen Druck auf das Justizministerium ausgeübt, beziehungsweise hat das Justizministerium doch angewiesen, hier doch mal zu überprüfen, wie denn da die Zahlungsflüsse laufen. Also an wen wurde denn welches Geld gezahlt, und bezieht sich dabei dann eben auch auf die Ausschreitung beispielsweise nach dem Tod von diesem, George Floyd. Da hat ja halb Amerika gebrannt. Und da gibt es ja, ich meine, das war vor Jahren schon so, da gab es schon erste Berichte, also damals auch noch in den alternativen Medien, die da deutlich gemacht haben, okay, die Dinge, die da passieren, das wird finanziert. Da kommt von irgendwoher Geld her. Black Lives Matter, die hatten sofort ein Logo, die hatten sofort Flaggen, im Prinzip war das ja mustergültig für eine Kampagne, ja, also dass auf einmal die Leute auf der Straße standen, die Leute Rabatz gemacht haben.
Übrigens, und die auch wohlwollend vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland beäugt wurden. Ja, das ist toll, die Demos, ne? Ja, während ein Tag vorher noch jede Demo, jede Versammlung von mehr als zwei Menschen ungefähr in Frage gestellt wurde, weil war ja Corona-Zeit.
Und das Beste war
es galt nicht mehr.
Du siehst Reporter vor brennenden Autos, vor brennenden Häuserfassaden. Ja, die Proteste sind hier weitestgehend friedlich.
Übrigens, weißt du, was auch merkwürdig ist, dass diese ganzen Dinge, die wir jetzt sehen, dieses Rollback von Donald Trump oder Konterrevolution, wie du sagst, ne, das ist ja alles mit Mitteln, die die Gegenseite vorher aufgefahren hat. Ne?
Ja.
Und zwar eins zu eins.
Ja.
Ne?
Ja.
Ne? Also es geht ja hin bis zu J.D. Vance, meldet das mal dem Arbeitgeber. Also hier Strack-Zimmermann ja, und andere, ja. LinkedIn Amerika haben es auch gemacht. Ne? Meldet das mal dem Arbeitgeber. Auf einmal diese gleichen Mittel. Und da ist mir auch aufgefallen, auch jetzt tatsächlich mit dem sozusagen der Märtyrer, der eingesetzt wird, ne? Die Frau spricht, hatten wir erst kurz vorher von der anderen Seite, Nawalny, ne? Kannst dich erinnern, Nawalny? Ja. Die hat auch an dem Tag der Todesnachricht oder an einen Tag später oder an dem Tag, wurde die in München aufgefahren und musste da auch eine Rede halten, ne? Aber die hat es glaubwürdiger gemacht, weil die war irgendwie, obwohl die ja schon, glaube ich, von dem Mann getrennt war, von dem Nawalny, und ihn sowieso lange nicht gesehen hatte, weil er ja in Russland eingeknastet war, war die also emotional wesentlich weiter davon entfernt. Aber man konnte ihr, glaube ich, diese Emotionen trotzdem noch etwas mehr abnehmen als diese Geschichte. Nur, es war eben das gleiche Ding. Auch da wurde genau dieses Mittel aufgefahren. Mhm. Nur jetzt in einem wesentlich pompöseren Ausmaß. Ne?
Ja, in einem religiöseren
Ausmaß. Also wahrscheinlich ist 9-11 auch gar nicht der richtige Bezugspunkt. Das ist schon mehr Attentat Martin Luther King, ne? So ungefähr als das ist so die Größenordnung.
Ja.
So in die Richtung, ne?
Ja, wobei.
Oder Kennedy.
Kennedy, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt in irgendeiner Art und Weise vergleichbar ist. Ich könnte mir fast vorstellen, dass das sogar noch größer ist. Also ich nehme jetzt mal Bezug auf den Beitrag hier von Roland Woldag aus der, ich glaube jetzt vorletzten Ausgabe von Eigentümlich Frei, über die Apokalypse. Also um das Ganze wieder in so eine spirituelle Ebene zu heben. Also nach meiner festen Überzeugung sind wir gerade tatsächlich in so etwas, also spirituell gesehen tatsächlich in so einer Endzeit. Also in einer Endzeit, die jetzt, ich sag mal so, die letzten 70, 80 Jahre beendet. Ja, also man kennt das ja über diese Zyklen und so weiter. Da sind wir jetzt quasi am Ende dieses Zyklus.
Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Das ist dieses Forced Turning, ne, was wir jetzt haben.
Richtig, und das findet gerade statt. Und ich glaube, diese Endzeiten, die werden also regelmäßig erlebt. Also es ist vielleicht jetzt keine Jahrtausendsache, aber wir scheinen jetzt tatsächlich wirklich in dieser Phase zu stecken, die ich vermute jetzt schon in relativ kurzer Zeit uns eine sehr, sehr neue Welt präsentieren werden.
Also Stalingrad liegt definitiv lange hinter uns.
Ja, ne, oder
das ist so vorbei. Stunde Null ist jetzt irgendwann mal, steht mal an, ne?
Ja, ich denke schon, also dass er mit der Einordnung, das steht ja drin in dem Artikel, das wird jetzt so lange nicht mehr dauern. Sie müssen es schon selber lesen, ne, wann das stattfindet. In der vorletzten Ausgabe steht es drin. Ja, da hat er schon, glaube ich, da liegt er schon gar nicht mal so fern. Was auf jeden Fall sicher ist, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass die, ich meine, wir betrachten die Jahre ja mittlerweile wirklich nur noch als Staffel und die Geschehnisse als einzelne Episoden. Und so sollte man das vermutlich auch tun, also um nicht komplett irre zu werden. So, wir erinnern uns ja an die letzte Staffel, die war ja eine für uns, ich sag mal so, harmonische. Die letztes Jahr, ne? Da ist ja vieles passiert, wo man sagen konnte, so, ja, ist doch eigentlich ziemlich gut, ne? Ah, so, hier, Milei, da.
Siegeslauf und so Milei, so, Elon Musk tauchte auf im Verbund
und so, ja, genau.
Mit Trump.
Richtig, ja, so. Das war ja schon, also man hat sich das angeguckt und hat so gedacht, boah, mustergültig, das kann doch gar nicht.
Geht durch wie Butter, ne?
Ja. So, und dann haben wir aber auch gewusst, okay, die kommende Staffel, die wird jetzt noch krasser. Also, weil sich im letzten Jahr ja schon einiges angedeutet hat, was da kommen wird. Ja, wir wussten ja, also war ja klar, so im Prinzip ja, wenn Donald Trump dann im Amt ist, dann passieren Dinge. Dann wird es ja nicht einfach, damit ist es ja nicht getan, dass er jetzt Präsident ist, dann wird vieles passieren. So. Und wir wussten, es kommt die Bundestagswahl, auch da wird viel passieren. So, und jetzt wissen wir, jetzt haben wir auch gewisse Indikatoren. Jetzt sehen wir ja auch, was gerade passiert. Wir sehen hier in Deutschland zum Beispiel gerade die Wirtschaft so richtig, richtig vor die Wand fahren. Wir sehen Donald Trump jetzt in Anführungsstrichen richtig eskalieren.
Ja, jetzt wurde auch lange in Zeitlupe war, jetzt so langsam nimmt es Fahrt auf.
Jetzt nimmt es richtig Fahrt. Wobei, ich meine, wenn man drüber nachdenkt, es kam uns auch, als es noch in Zeitlupe war, rasant vor.
Ja.
Und jetzt wird es nur noch rasanter. Ja. Und auf einmal kommt uns das, was uns gestern rasant vorkam, eben vor wie Zeitlupe. Ist es aber nicht gewesen. Also es wird jetzt nur noch schlimmer und noch heftiger. Und ich glaube schon, dass das nächste Jahr,
das deutsche Jahr wird?
Das wird, ich glaube schon, dass wir eine sehr, sehr bedeutende Rolle im nächsten Jahr spielen werden. So, und da orakel ich jetzt einfach mal wild herum. Ich glaube beispielsweise nicht, dass die Koalition das nächste Jahr noch überleben wird. Ich fand jetzt sehr interessant wir haben das ja so ein bisschen im Auge, die Umfrageergebnisse, die jetzt gerade die Runde machen. Also die deuten schon sehr, sehr eindringlich an, dass hier etwas ganz, ganz massiv im Umbruch ist. Ich meine, man hat sich jetzt nach der Kommunalwahl, haben sich die etablierten Parteien, die haben sich ja, du musst dir das mal vorstellen, die haben sich darüber gefreut, in den Stichwahlen gegen die AfD zu gewinnen.
Mit alle vereint, ne?
Alle, ja, ich meine,
mit einem breiten Bündnis, wie es
so in einem breiten Bündnis wurde die AfD verhindert. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Also das impliziert ja, dass man der AfD gewissermaßen zutraut, in einer westdeutschen Großstadt die Mehrheit zu erringen. Also das kommt so bei mir an. Sonst hätte ich ja keinen Grund zur Freude. Also mir war klar, da wird keiner wird die Stichwahl gewinnen, ohne jetzt die AfD klein schreiben zu wollen. Die haben in westdeutschen Großstädten Anteile von 20, 30%. Das sind eigentlich die Dinge, die wir letztes Jahr noch irgendwie nur im Osten verortet haben. Auf einmal ist das in westdeutschen Großstädten der Fall. So, jetzt hat die AfD, ich glaube, irgendwas mit 14, 15% insgesamt bekommen. Hat sich
ist fast, aber ganz oft nicht angetreten dabei.
Ist, ne? Ganz oft, ja. Nicht angetreten. Also das hätte hier dann auch noch mal ganz, ganz anders ausgesehen, wenn die AfD denn flächendeckend angetreten wäre. Aber dem ist ja nicht so. So, und jetzt haben wir die Umfrageergebnisse, auf die haben wir auch irgendwie alle relativ lange gewartet, aus Mecklenburg-Vorpommern, aus Brandenburg und aus Sachsen-Anhalt. Und überall steht die AfD jetzt ganz, ganz weit vorne.
Ganz mit knapp vor 40%.
Ganz knapp, ne? Ja, mehr so oder weniger
um die 40%.
In Brandenburg sind es, glaube ich, 34%, in Mecklenburg-Vorpommern sind es 38%, in Sachsen-Anhalt 39%. Das ist schon. Also du guckst dir das an, schaust dir die anderen Parteien an und jeder normalsterbliche Mensch, der sich diese Umfragen anguckt, der sagt, okay, das ist die Regierungspartei. Komm, da müssen wir nicht drüber diskutieren. Das ist die Regierungspartei. Ja, so, und was ich interessant fand, also und auch jetzt, ich weiß nicht, die letzten zwei Wochen, also es geht jetzt auch schon über Wochen. Forsa und Insa sehen eigentlich die AfD jetzt führend vor der CDU, beziehungsweise gleich auf. Das hat sich jetzt so eingependelt. Ich meine, die letzte Forsa-Umfrage war richtig verheerend. Ich glaube, 27% für die AfD, 24% für die CDU, so einen großen Abstand nach oben gab es noch nie. Und das sind so Dinge, die machen etwas mit den Menschen. Das bleibt dann so haften. So, oha, Friedrich Merz kackt ab, oha. Die, ich glaube, Alice Weidel ist jetzt auch unter den 10 beliebtesten Politikern auf einmal. Das war letztes Jahr, war da noch gar nicht dran zu denken. Da waren Chrupalla und Alice Weidel, die hatten immer einen von den letzten Plätzen. Betonartig. Da hat sich nie was geändert. So, und auf einmal ist sie bei Platz 10, ne? Was wollte ich sagen? Und ja, genau, richtig. Jetzt hat hier vorgestern ein Video die Runde gemacht von einem Kommunalpolitiker der CDU aus Mecklenburg-Vorpommern. Der dann einfach mal so gesagt hat, so, also das hier mit der Brandmauer, das könnt ihr euch alle in die Haare schmieren. Also das, was mit der Brandmauer versucht worden ist zu verhindern, das hat offenkundig nicht geklappt.
Ja, umgekehrt. Es ist ja sogar, dass es die Leute jetzt durch die Brandmauer gesagt bekommen, okay, es bleibt alles beim Alten und zwar mit allen Kräften zusammen.
Ja.
Wenn ihr allerdings eine Änderung wollt, dann gibt's nur eine Möglichkeit.
Ja, genau.
Wenn ihr eine Änderung wollt, dann habt ihr nur eine Möglichkeit.
Ich hab das auch gar nicht so
und
sehr.
Und in Ostdeutschland will man mindestens mal eine Änderung.
Ne? Das will man auf jeden Fall. Natürlich. Und ich glaube, im Westen wird das jetzt auch immer eindringlicher, dieser Wunsch nach Änderung. Und was ich halt interessant fand, er hat dann auch nochmal gesagt, ja, mit welcher Motivation hat man denn damals diese Brandmauer errichtet? Also die Brandmauer wurde ja errichtet zu einer Zeit, da war die AfD noch die Professorenpartei. Da war ja noch Bernd Lucke Parteivorsitzender, da war der Henkel noch dabei. Ja, also da waren noch die ganzen Professoren, diese ganzen Eurokritiker, ja. Und damals wurde die Brandmauer, so wie ich jetzt den Herrn wieder verstanden habe, ich hatte das auch gar nicht mehr so sehr auf dem Schirm. Also die Brandmauer wurde eigentlich errichtet, damit es der CDU nicht so ergehen möge, wie es der SPD ergangen ist, die nie eine Brandmauer zu den Grünen aufgesetzt hat. Ja, also stattdessen ist es dann so gelaufen, okay, die Grünen haben dann bei der SPD abgefrühstückt, ne? es war ja immer im Raum, so mit denen wird man ja irgendwann mal koalieren können, statt zu sagen, so nee, mit denen nicht. Wenn ihr die wählt, dann ist eine Stimme verloren. Ne? So, aber nein, die CDU hat sich gedacht, ja, okay, komm, also wenn ihr konservative Politik wollt, dann müsst ihr uns wählen, dürft nicht die wählen, weil dann ist eure Stimme verloren. Also die wollten von Anfang an klar machen, es gibt nur eine konservative Partei.
Aber das war ja, das hat ja allenfalls für die CDU Sinn gemacht, um die AfD nochmal unter 5 zu drücken. So, nachdem das nicht mehr war und nachdem die irgendwann über 10 lagen und noch weiter nach oben ging, ist das ganze Konzept aus strategischen Gründen völlig unsinnig gewesen.
Man hätte damals eigentlich sagen müssen, okay, komm, hilft ja nichts, bringt ja nichts.
Weil das ist doch klar, jetzt irgendwann wird man dazu gezwungen zu Schwarz-Blau oder eben Blau-Schwarz. Ne? Und eigentlich, dieses Schwarz-Blau ist jetzt im Moment noch auf Bundesebene möglich, vielleicht der letztmalige Zeitpunkt, weil demnächst ist es dann nur noch Blau-Schwarz, ne? Wenn überhaupt, oder eben Blau.
Das, ja, ich glaube, es deutet sich zumindest auf Landesebene deutet sich doch an, dass es wahrscheinlich eher blau sein wird. Ja. Vielleicht mit ein bisschen schwarz. Aber dann ist schwarz aber auch wirklich, wie gesagt, nur so ein Mehrheitsbeschaffer, wie man so schön sagt. Ja, so auf diese Rolle wird dann wahrscheinlich die CDU in den kommenden Jahren reduziert werden.
Aber wo du eben nochmal sagtest, der Blick aus Amerika oder der Spot aus Amerika wird ganz klar nach Deutschland gerichtet, auch an die Amerikaner. Ne? Ja. Schaut auf dieses Land. Ne?
Schaut auf dieses Land. Ach ne? Gott, ist das herrlich.
Ja, und dann guckst du dir an, wie heißt die mögliche Kanzlerin der AfD? Ja, die ist ja für Deutsche, ist die immer noch ein bisschen schwer zu vermitteln. Also auch mir gegenüber, ja, die ist, will man jetzt nicht unbedingt als Ehefrau haben, gut, kommt ja auch nicht in Frage, ne? Auch von ihr aus gesehen nicht. Ne?
Ich finde die
aber
geil.
Für die Amerikaner, für das amerikanische Bild einer deutschen Frau, besser geht's doch nicht, nee. Oder? Als die deutsche Frau, die da mal aufräumt in dem Laden, wie müsste die aussehen für einen Amerikaner?
Ja, ich fühle es.
Jahrzehntelang vorgespielt in Filmen, in entsprechenden Filmen über die böse deutsche Frau.
Ich fühle es. Es ist genau so. Ja, sie ist perfekt. Sie ist absolut
Alice
perfekt.
Alice in Wonderland.
Hundertprozentig. Sie wird Kanzlerin. Ich bin mir da so hundertprozentig sicher. Es passt einfach.
Ja, es passt schon.
Es passt so gut.
Auch das passt wieder. Ja,
die
ja,
Amerikaner werden sie lieben.
Es passt alles so. Ne?
Passt
im
alles
Moment passt alles so.
Unglaublich. Ich habe ja auch schon gesagt, mich hat immer gewundert, Alice Weidel, so vom Typ her, ich meine eigentlich so eine Frau, die echt eine super Ausbildung hat, die es in der freien Wirtschaft wirklich zu etwas hätte bringen können, also mit wahrscheinlich einem deutlich höheren Gehalt als das, was sie jetzt da als Bundestagsabgeordnete bezieht. Ja, ich meine, vergleichen wir die doch einfach mal mit diesen ganzen linksgrünen Schranzen, die nur deshalb da sind, weil sie es in der freien Wirtschaft nie zu irgendetwas gebracht hätten. Ja, wahrscheinlich immer nur irgend so einen lausigen Job als hier, weiß ich nicht, Tellerwäscherin oder du weißt, was ich meine. Also du siehst an dem Personal, was jetzt gerade hier den Bundestag dominiert, die Leute können größtenteils nichts, ne, ist eben die schlechtesten Auslese. Und dann siehst du dann eine Alice Weidel, ne, die immerhin schon mal für Goldman Sachs gearbeitet hat, die in China gearbeitet hat, die ich weiß nicht wie viele Sprachen beherrscht, ja, die halt echt einen Job hätte haben können, der ihr so richtig Kohle einbringt. Und dann diese Erzählung damals aus der NZZ, da hat sie ja so ein Interview gegeben. Ja. Die Erzählung
Weltwoche ist ja egal.
Also die Erzählung ist ja, sie hat sich damals vor ihrer Frau beschwert über die Politik, hat sich immer aufgeregt. Politik, ach, was machen die denn da für einen Scheiß?
Da musst du jetzt schon selbst mitmachen.
So,
Du kannst nicht nur meckern, musst du selbst mitmachen.
Und dann hat die Frau gesagt, jetzt musst du in die Politik gehen. Und dann denke ich so, Alter, das ist doch, ich weiß, ist eine schöne was Geschichte, eine aber da passt doch nicht. Ne? Ich meine, sie ist doch echt nicht der Typ. Sie ist doch jetzt nicht der Typ, der jetzt aus Patriotismus heraus einen super Job sausen lässt, um es in der Politik zu versuchen. Und dann auch noch in so einer Partei, ja, die eigentlich bis vor kurzem noch, ich meine, da brauchst du schon einen langen Atem. Also wirklich einen sehr, sehr langen Atem. Ja, als sie da übernommen hat, da war das eine 5-10% Partei. Es war nicht davon auszugehen, auch von der Stimmung der anderen Parteien, dass diese Partei jemals irgendwann oder zumindest in naher Zukunft irgendwie Regierungsverantwortung übernehmen wird. also als Karrieremensch hätte ich mir das so ungefähr einmal hätte ich mir das überlegt und ich hätte gesagt so, nee, nicht mit mir. Also ich will Geld verdienen, ja. Und wobei, ne, ich will ihr da nichts unterstellen. Vielleicht ist sie ja wirklich eine Patriotin, die das alles aus Liebe zu ihrem Land tut. Möglicherweise aber auch nicht. Und möglicherweise ist es ja so, dass man Alice Weidel damals schon gesagt hat, pass auf, wir haben hier ein Drehbuch und das ziehen wir jetzt durch und du bist dann irgendwann einmal Kanzlerin. Mir kommt das irgendwie wahrscheinlich vor. Ich weiß nicht warum. Es ist dieser Typ Mensch. Also ja. Es ist diese Ausstrahlung, die sie hat. Und ich weiß genau, die Amerikaner, diese so Hollywood verliebten Amerikaner, die Amerikaner, die auf Geschichten stehen, auf Heldengeschichten stehen, auf den Underdog, der es ganz nach oben bringt, Rocky, ja, du weißt, was ich meine. Die AfD ist genau diese Geschichte. Das ist genau die Geschichte von dem Underdog, von dem, auf den alle spucken, den alle bekämpfen und der am Ende dann doch obsiegt. Ich sag dir, das ist die Story für Deutschland. Hundertprozentig. Und ich weiß nicht, ob es nächstes Jahr so
weit verfilmt werden.
Das wird hundertprozentig. Ja, natürlich. Wir werden Statuen haben. Ich freue mich drauf.
Ja, anders als wir ja hier auch jahrelang noch gedacht haben, die AfD braucht einen Koalitionspartner. Was kommt da wohl? Ne? Damals hier Werteunion mit Krall und Krall und Maaßen und so weiter, ne? Weil sonst geht's ja nicht und so. Ja. Zeichnet sich jetzt wirklich auch ab, die AfD, das würde nur noch stören.
Ja.
Ne? Es ist jetzt wirklich die Tendenz blau, nicht blau-schwarz oder irgendwie was, wie wir eben gesagt haben, die Tendenz blau. Ne?
Ja.
Genau.
Koalitionspartner, da hatten wir, glaube ich, auch noch was im Hinterkopf.
Ja, mir wurde zugespielt, dass sich, wie heißt das, Team Freiheit von Petri?
Team Freiheit, ja.
Dass sie zumindest so einen Beinamen oder vielleicht auch einen Namen bekommen, wie, was haben wir gesagt, Honoratiorenpartei. Mhm. Ne? Und da habe ich doch gesagt, man muss ja erstmal drüber nachdenken, Honoratiorenpartei, da war doch schon mal was, da ist doch irgendwie was und so. Mhm. Da ist tatsächlich diese liberalen Parteien im Deutschen Kaiserreich, Deutsche Fortschrittspartei und so weiter, was dann auch hinter Eugen Richter, der große libertäre Deutsche damals war, als Gegenspieler von Bismarck und dessen Sozialstaatspolitik.
Oh, was ein Arsch.
Ja, aber das war tatsächlich diese frühen bürgerlichen liberalen Parteien im Kaiserreich waren Honoratiorenparteien. Honoration heißt, es war nur ein ganz kleiner Parteiapparat und es wurden dann halt entsprechende wichtige Leute vor Ort, die wirklich, die eben honorig waren, Unternehmer und so weiter, die wurden dann angefragt, immer, wollt ihr nicht für uns kandidieren und so weiter und haben das dann gemacht. Das war eben die honorige Honoratiorenpartei. Und da habe ich gesagt, das ist ja super, das ist ja genau das Konzept, was jetzt hier Petri und Gorus und so weiter auch sagen, was das Team Freiheit will. Wir wollen eine ganz kleine Partei und wollen dann, damit es nicht diesen Klüngel gibt, auch von innen heraus und so, wollen dann andere Leute auf die Liste setzen, wollen die aufstellen. Ne? Da habe ich immer gedacht, boah, wie verkauft man sowas? Ne? Mhm. Dann habe ich gedacht, okay, jetzt hat das Ganze auch noch einen Namen, man bezieht sich zurück auf diese Kaiserreichzeit, wo das schon mal war. Und da habe ich ja gestern zu dir gesagt, eigentlich gar nicht so doof. Stell mal vor, die machen da jetzt auch, die vertreten das auch noch positiv oder offensiv nach außen und sagen, hier, guck mal, wie im Kaiserreich, damals die Bürgerlichen, machen wir das jetzt auch, Honoratioren, ehrenvolle Leute und so weiter und so fort. Und da hast du direkt gesagt?
Ja, das sind mal die Reichsbürger.
Das sind mal die Reichsbürger, ne? Ja, und das habe ich nicht bedacht. Das könnte kommen, ja. Also wenn die das wirklich das jetzt in der Form offensiv nach außen tragen wollen, dann hast du direkt die Keule, die Reichsbürger kommen.
Aber so richtig. Also da musst du nicht mal irgendetwas reininterpretieren. Da kannst du sagen, die wollen es ja so haben wie im Kaiserreich. Reichsbürger. Ne? Mhm. Ist ja ganz klar. Wobei ich natürlich mir vorstellen könnte, dass man das, ich habe da auch noch mal drüber nachgedacht, also es ist ja jetzt wiederum ein Unterschied, ob man jetzt das Kaiserreich als Vorbild heranzieht oder das Deutsche Reich. So, das deutsche Dritte Reich. Du verstehst, was ich meine. Also ich meine, Reichsbürger, da wird ja diese Parallele nicht ganz unbeabsichtigt zum Dritten Reich, rein schon vom Klang her, aufgebaut. Also das sind ja Leute, die im Prinzip das Dritte Reich wieder haben möchten. Also es wird ja nie Bezug genommen auf das Deutsche Reich, auf das Kaiserreich. Es soll klingen Reich.
Aber
Reich,
wir sind ja alle so indoktriniert durch Schulzeiten und so weiter, dass den Leuten beigebracht wurde, das Deutsche Kaiserreich war die Vorstufe des Dritten Reiches. Ne? Was wir natürlich wissen, was eher
dazwischen
was
war eben
nicht so war.
Dazwischen war ja noch die Weimarer Republik und letzten Endes war es die Weimarer Republik, die ja das Dritte Reich dann erst ermöglicht hat.
Ja, das wissen wir.
Aber ich meine,
dass eine Demokratie dann vor dem Totalitarismus kommt und eigentlich nicht eine Monarchie. Ja? Das wissen wir auch aus der alten griechischen Staatstheorie.
Ja, also ich sag's mal so, so propagandistisch. Also man möchte den Leuten unterstellen, dass sie sich darüber wahrscheinlich auch schon Gedanken gemacht haben. Also das Team Petri. Ne? Ich möchte mal vermuten, dass die das auch schon auf dem Schirm haben.
Also ich weiß nicht, wie offensiv die das jetzt nach außen kehren wollen. Ne? Schon den Begriff Honoratiorenpartei und dann die naheliegende Assoziation mit der alten Honoratiorenparteien
Ich würde das von Anfang an absolut durch und durch offensiv kommunizieren. Ich würde sofort,
habe ich ja gestern auch gesagt.
Wenn Sie, dann, das ist die einzige Chance, die Sie haben, da jetzt hinzugehen und sagen, so, nee, das hat damit gar nichts zu tun, zack, unglaubwürdig. Ich würde sofort sagen, ja, pass auf, damals im Kaiserreich. Kaiser würde ich dauernd betonen. Ja,
Wirtschaftswunder.
Ja, Wirtschaftswunder, ne? Kaiserreich, damals war das so. Und
Keine Inflation,
alles bestens, alles tutti. Super geringe Staatsquote, Wirtschaftsausschwung, Made in Germany wurde damals erfunden und hast du nicht gesehen. Also
Industrialisierung statt Deindustrialisierung und so weiter. Genau, kann man alles machen. Die ganzen Bilder kommen ja sofort.
Das müssen die dann aber natürlich wirklich entsprechend offensiv machen und den Leuten eigentlich im Prinzip den Wind aus den Segeln nehmen, die dann vermeintlich investigativ irgendeine Reichsnähe denen andichten wollen. Mhm. Ja, gar nicht so tun, als ob die gar nichts mit dem Kaiserreich zu tun haben. Nein, sofort sagen, ja, das war damals im Kaiserreich so. Und immer wieder Kaiser sagen. Kaiser, Kaiser, Kaiser. Die Leute mögen den Kaiser. Die Leute vermissen den Kaiser. Kaiser Franz. Gott hab ihn selig, ja. Mhm. Vielleicht ist das auch so was Positives, womit man arbeiten kann.
Aber da muss man schon wirklich auch die nötigen Mittel haben, das den Leuten immer wieder erzählen zu können.
Natürlich
auch die propagandistischen Mittel. Muss man jetzt mal abwarten.
Es ist eine wunderschöne Geschichte. Es ist ein wundervolles Narrativ, ein wundervolles Bild, das man den Leuten zeichnen kann. Das habe ich dir
ja gestern gesagt. Da hast du gesagt, nee, dann kommen die aber mit dem Reichsbürger.
Ja,
aber,
ich habe ja, wie gesagt, noch mal drüber nachgedacht. Und wenn man denn offensiv damit umgeht, mit dieser Begrifflichkeit, wenn man gar keine Scheu davor hat, diese Nähe überhaupt herzustellen, überhaupt diese Parallelen aufzuzeigen, dann finde ich das eigentlich gut. Also ich meine, was man den Reichsbürgern ja immer wieder so vorwirft, das ist ja, dass man, wie soll ich sagen, dass man hier in Deutschland gewissermaßen keinen echten Staat sieht, sondern eben so eine GmbH. Ne? Also das ist ja diese Erzählung, Deutschland ist kein richtiger Staat, das Reich besteht fort und so weiter.
Aber übrigens, letztendlich hängt es nicht am Begriff Erfolg oder Misserfolg dieser Team Freiheit oder Honoratiorenpartei, dieses Projekts von Frauke Petri und anderen. Über Erfolg oder Misserfolg entscheiden allein die Honoratioren dann selbst, die aufgestellt werden.
Das ist absolut richtig.
Sind da tolle Unternehmer, die sich bereit erklären, dafür in die Butt zu gehen und dafür anzutreten. Und das ist wieder die Frage, das haben wir ja auch schon so ein bisschen drüber orakelt. Machen das Unternehmer, die in Saft und Kraft stehen, in Deutschland, die haben sich nicht immer durch Mut ausgezeichnet in den letzten Jahren, sind die inzwischen so weit und sagen, okay, nee, ich muss aber jetzt, weil für Vaterland und überhaupt, um hier zu retten, was zu retten ist, kommen da entsprechende Namen oder kommen da nicht die Namen? Ne? Kommen abgehalfterte FDP-Leute, die so einen Wiederaufguss machen?
Ja, das ist die große Frage. Ne? Ich meine, da wirst du schon du wirst halt schon den, weiß ich nicht was, Schraubenproduzenten brauchen, der hier 1000 Beschäftigte in Deutschland
sichert.
Insbesondere,
wenn man zur ersten Wahl in Baden-Württemberg antritt, was die machen, ne? Der erste Wahlantritt, und das ist der entscheidende, die haben genau eine Patrone frei. Entweder landen die mal mindestens knapp an der 5%-Hürde, dass alle sagen, oh, interessant, was gibt's denn da?
Ja.
Oder das ist so ein Ding wie Werteunion und
die
von
müssen,
Anfang an.
Also durch, ich glaube nicht mal 5% oder nahe dran ist wichtig. Die müssen einfach nur nicht bei den sonstigen aufgelistet werden.
Genau.
Also das ist schon wichtig, dass man
so, dann. Wenn die natürlich bei 1% wie Werteunion, so dass sie gar keine Rolle spielen oder weniger, dann
die ist Werteunion vorbei. Die Werteunion war bei 0,1, die
waren ja nicht mal bei.
Ja, aber dann ist vorbei, dann ist direkt vorbei, nach dem ersten Schuss vorbei.
Ja.
Muss man so also das ist sagen. Eine Chance besteht, ne? Also ich meine, wenn die Leute, also wie gesagt, wenn die Leute hätten, ich würde es ihnen wünschen. Ich würde mir auch wünschen, dass eben solche honorigen Personen sich dann auch entsprechend aufstellen lassen.
Das wäre ja auch ein tolles, nötiges Korrektiv gegenüber der AfD
mit ihren
etatistischen Tendenzen.
Ich wollte auch gerade sagen, pass auf, weißt du, es wäre auch für die Show, also für die Show wäre das absolut geil, weil es sind ja genau die Leute, die gerade so im linken Mainstream so verhasst sind. Das sind ja die Bösen, das sind ja die Kapitalisten, das sind ja die noch mehr Steuern zahlen müssen.
Das wäre die Petri-Truppe sozusagen, der Elon Musk, der noch daneben steht, der den ganzen, dem Trump noch mal was Dämonischeres, Gefährlicheres gibt von der anderen Seite gesehen und natürlich auch viel mehr Hoffnung von der einen Seite gesehen.
Ja. Ne?
Hopium,
ja, wundervoll. Ja, wie gesagt, ich bin gespannt. Ich beobachte das gerne. Ich bin ich wünsche diesem Vorhaben tatsächlich alles Gute. Sollen die Leute machen? Alles, was uns von diesem sozialistischen Pfad in den Tod, ins Verderben abbringt, ist hilfreich. Ja.
Ja, schön gesagt.
Ach ja, schön gesagt. Oh, mein Schädel. Sie können sich nicht vorstellen, was ich hier auf mich nehme, um bei Ihnen zu sein. Eigentlich sollte ich krankgeschrieben sein, aber Sie wissen ja, ich habe ja auch meinen Spaß daran. Ja, und deswegen, weil ich so viel Spaß daran habe, kaufen Sie eigentümlich frei. Das ist sehr wichtig. Da stehen viele tolle Dinge drin. In dieser aktuellen Ausgabe tatsächlich auch
am besten per Abonnement.
Ja, genau, per Abonnement. Dann
verpassen Sie auch nichts.
Richtig. Wird, wie sagt man so schön, kommt frei Haus und so.
Frei Haus, genau.
So, und nicht nur das, Moment, ich wollte am Ende dieser Sendung heute. Ach,
wir wollten noch irgendwas sagen, ganz kurz, was ich sehr interessant fand, Wikipedia macht jetzt wieder die Runde durch Elon Musk in Amerika.
Ach so.
Da wurde, glaube ich, der Gründer von Wikipedia interviewt, der dann mal erzählt hat, wie schief gewickelt das alles ist, auch im amerikanischen Wikipedia, dass dann, wie viel waren es, 62 oder so, 62 Top-Leute in der Wikipedia, die diese Administrationsrechte haben, die da alles zensieren oder eben auch nicht zensieren, manche Sachen durchwinken, andere Sachen nicht durchwinken, dass die allesamt die komplette Liste dieser Oberaufseher anonym sind. Keiner weiß, wer diese Leute sind.
Ja.
Also hochinteressant, das macht jetzt auf X die Runde, macht in Amerika die Runde. Mal schauen, was da passiert. Ich glaube, Elon Musk selber sagt, Grokipedia steht in den Startlöchern. Ne?
Ja, soll es doch. Finde ich gut. Ja,
also das auch nochmal zu den verkrusteten Strukturen, was hier alles aufgebrochen werden muss, ne? Was aber eben in Amerika teilweise jetzt angegangen wird.
Und ich glaube eben, was jetzt auch aufgebrochen wird.
Ja.
Ja, das steht jetzt alles auf dem Tablett und was auf dem Tablett steht, wird auch gegessen, ne? Denke ich mal. Ja, wir sind ja mit der Sendung damit soweit, glaube ich, durch. Heute machen wir den Werbeblock, glaube ich, mal am Ende. Nächste Woche, meine Damen und Herren, ist nämlich wieder Stammtisch in Grevenbroich. Einblendung jetzt. Ach scheiße, ich habe ja noch gar keinen Meme. Egal, Einblendung jetzt, da sehen Sie meine E-Mail-Adresse. Bei mir können Sie sich melden, wenn Sie daran teilnehmen wollen. Ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, ob ich daran teilnehme. Ich werde wohl vorbeischauen, wenigstens mal eine Limo trinken. Sie wissen ja, ich bin unter Schmerzmitteln und so weiter. Ne? Ich habe schon seit über fast 3 Wochen kein Bier getrunken. Ne? Das ist so schrecklich. Wie gesagt, nächste Woche, Freitag.
Dafür hast du aber die guten White Pills.
Ja, es geht. Ob das so ein toller Ersatz ist für Bier. Ich hätte lieber Bier.
Du sagst doch, du hast aber ständig diesen Schädel, den du ansonsten, wenn du zu viel Bier getrunken hättest, dann hast.
Ja? Das ist das Problem. Den Schädel habe ich noch, aber kein Bier. Und vor allen Dingen das Witzige ist, ich habe ja selten, ich habe eigentlich nie Schädel.
Ja.
So, dafür habe ich
jetzt Schädel,
aber kein Bier. Ne? Das ist so ungerecht. Das können Sie sich nicht vorstellen, ja, meine Damen und Herren. Ja, ansonsten, ich habe hier eine.
Das sind die wirklichen Themen, die interessieren.
Das hat Bruno Bandulet schon gesagt.
Ja.
Menschen interessieren andere Menschen. Ja, ja, Menschen interessieren Menschen. Ich kann Ihnen gerne mehr über mich erzählen, ne? Ja, da müssen Sie aber auf meinen privaten Kanal kommen. Den sollte ich auch mal wieder füttern. Na, egal. Ich wollte jetzt die ganze Zeit hier eine E-Mail vorlesen. Da geht es um einen Stammtisch in, wo ist er denn? In Ansbach. meine Damen und Herren, in Ansbach. Mein Stammtisch Baderbande nennt er sich, hat am Samstag, den 11.10. definitiv sein Debüt und ich habe bereits 16 Interessenten. Sicherlich sind nicht alle von Haus aus libertär gesinnt, doch ich will mir Mühe geben, die sozial-ethisch Verwirrten zu entwirren. Ich würde mich freuen, wenn Sie den Termin im Dachtheken-Duett anzeigten. Ich werde mich auch bemühen, EF zu bewerben und Abonnenten zu gewinnen. Machen Sie das. Wir schicken auch gerne ein paar Hefte zu, wenn Sie das wollen. Dann müssen Sie mich aber nochmal anschreiben. Wie gesagt, 11.10. in Ansbach, Einblendung jetzt. Wenn Sie daran teilnehmen wollen, dann melden Sie sich dort bitte bei Bader, so wie Roland Bader, -bande@proton.me. Ja. Haben wir das hinter uns gebracht. Ansonsten, die Konferenz, die wartet auf Ihre Buchung. Noch
Mitte Januar, noch sind Plätze frei. Genau. Verpassen Sie auch das nicht. Einblendung jetzt.
Ja, yeah. So, ich weiß nicht, haben wir sonst noch irgendetwas einzublenden?
Nee.
Ja.
Wir müssen Schluss machen.
Für heute.
Ich kann auch nicht mehr. Mein Schädel, der platzt. Ich brauche meine Schmerztabletten, glaube ich.
Jetzt haben wir doch wieder Überlänge, anderthalb Stunden fast. Na, so kommt das halt, wenn man 2 Wochen lang nicht hier gewesen ist. Ne? Die Welt dreht sich weiter und ändert sich und ändert sich. Wer weiß, was nächste Woche schon los ist, worüber wir nächste Woche schon plaudern können. Ich werde jedenfalls versuchen, da zu sein. Sollte mich nicht irgendetwas Schreckliches ereilen. Ich bin immer wieder gerne mit André Lichtschlag oder Kollege Koll oder Michael Werner hier für Sie vor Ort an dieser Stelle. Online.
Ja. So viel für heute.
In diesem Sinne, alles Gute, schönes Wochenende, schönen Tag der Deutschen. Möchte gerne Einheit. Was feiern wir? Übernahme der BRD durch die DDR, ne? Ja, feiern Sie schön. Schönes Wochenende, alles Gute, bis dann und tschüss.
Wo Sozis in der Mehrheit sind, die Freiheit immer mehr abnimmt, wo Medien lügen Tag und Nacht, bis der Balken donnernd kracht, wo Wohlstand schwindet rasend schnell, kein Licht mehr will noch scheinen hell, da braucht es einen neuen Wind, der durch die Köpfe weht geschwind, drum schreiben wir den ganzen Tag, auf das der Mensch erkennen mag, die Politik ist das Problem. Sie macht das Leben unbequem. Darum lies nun die Freiheitsfunken, auf das du wirst ganz schnell betrunken vom Wunsch nach Recht und Autarkie und Reichtum auch so wie noch nie. Und bist du schon einmal dabei, fehlt nur noch eigentümlich frei. Im Heft, im Netz sind wir präsent, drum wert auch du unser Abonnent.
Wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat, wird Ihnen auch unser Magazin ganz sicher zusagen. Eigentümlich frei erhalten Sie als Einzelausgabe, Schnupper- oder Jahresabo, sowohl in gedruckter als auch digitaler Form. Den Link zu unserer Bestellseite finden Sie unter diesem Video. Wir sagen herzlichen Dank für Ihr Interesse.